Prost.
Prost!
Ja, und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast, der da heißt Tabas.
Tabas ist natürlich ein sehr seltsamer Name für einen Podcast. Klingt etwas wie eine spanische Vorspeise, ist es aber nicht. Sondern
könnte es aber sein.
Könnte es aber sein. Ist abgeleitet aus unserer Lieblingsserie, nämlich der IT-Crowd. Ja, und dort gibt es in der ersten Folge gleich eine sehr schöne Szene. Die neue Chefin betritt das Büro und wird von ihren neuen Mitarbeitern natürlich gleich herzlich willkommen geheißen.
Also ihr müsst euch die Szene ungefähr so vorstellen, zwei Nerds, die so ganz tief im Keller vergraben da arbeiten und seit Jahren eigentlich mal wieder dann überhaupt erstmal eine Vorgesetzte bekommen, dann auch noch eine Frau, versuchen natürlich alles aus sich rauszuholen, was geht, und versuchen so kultiviert wie möglich zu sein. Und dann kam dieser tolle Aussprache: Oh, Moss, look, what's this?
Let's talk about books and such.
Genau, und das ist dann quasi die Abkürzung. Genau.
Ja, Talk About Books and Such, kurz Tabas, das soll der Titel unseres Podcasts für die Zukunft sein. Ansonsten haben wir uns vorgenommen, über keine konkreten Themen ausschließlich zu sprechen. Wir wollen uns nicht nur über Apple-Geräte unterhalten. Wir wollen nicht nur Musik als Thema haben und auch nicht nur unsere Heimatstadt, sondern querbeet aus dem Leben, was so gefällt, mit aufnehmen.
Genau. Ja, was steht denn so zuerst auf unserer Liste?
Auf unserer Liste haben wir als erstes natürlich den Rücktritt unseres geliebten Führers, unseres Bundespräsidenten Christian Wolff.
Ja, stimmt. Gestern war es ja soweit. Der 17.02., denkwürdiger Tag, die kürzeste Amtszeit eines Bundespräsidenten ging zu Ende. Angefangen hat es ja eigentlich so zur Weihnachts- oder so Silvesterzeit. Da kamen dann so die ersten Sachen mit dieser Kreditaffäre, glaube ich, bei ihm raus. Und dann dieses sehr denkwürdige Interview bei ARD, wenn du dich erinnerst, mit diesem wollen sie auch Geld verlangen von Freunden, wenn sie da übernachten. Ich glaube, ihr alle kennt das. Und da dachte ich, okay, gut, war nicht schön, was er da gemacht hat, aber ich glaube, das wird sich jetzt alles wieder so ein bisschen im Sande verlaufen. Und das hat es ja dann eigentlich auch für mich, ne, in meiner Wahrnehmung, bis dann auf einmal die Staatsanwaltschaft Hannover oder von Niedersachsen die Aufhebung der Immunität beantragt hatte. Und ich wusste gar nicht, woher das kommt, und es ist mir eigentlich auch immer noch schleierhaft, warum das dann so auf einmal kam, so 2-3 Wochen später.
Ich denke mal auch, also vor einer Amtszeit sind natürlich die Bundespräsidenten auch normale Menschen und dürfen natürlich ihre Freunde besuchen. Die Frage ist halt dann immer, gibt es dort irgendeine Vorteilsnahme im Amt? Und als Bundespräsident, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen, sondern als Ministerpräsident in der Vorzeit schon, wo dann tatsächlich in seinem Umfeld von Freunden, wie er sie dann immer nennt, eben auch Bürgschaften erteilt wurden. Und das hat natürlich einen sehr faden Beigeschmack oder Geschmäckle, wie man im Schwäbischen sagt.
Genau. Ja, das ist richtig. Ja, dann gestern um 11, mein iPhone hatte vibriert, die Tagesschau-App hatte sich gemeldet, Bing, der Bundespräsident gibt eine Erklärung ab. Dann kam gleich die nächste Meldung, Bing, die Bundeskanzlerin sagt ihre Italienreise ab. Dann war für mich das eigentlich schon klar, jetzt kommt der Rücktritt.
Ja.
Das war für mich schon irgendwie klar, und dann wenige Minuten später kam dann auch die offizielle Meldung. Ja, spannend wird jetzt eigentlich viel mehr die Nachfolge.
Richtig, denn die ganze Republik fragt sich natürlich, wer wird denn nun die Fähre taufen? Und sollte natürlich schnell eine Nachfolge gefunden werden, auch überparteilich. Das finde ich auch sehr in Ordnung an der Stelle, dass man zumindest für die Zeit bis zur kommenden Wahl oder einen Konsens findet.
Also ich glaube, es steht zurzeit zur Debatte zwei ernsthafte Kandidaten. Das ist einmal der Norbert Lammert, unser aktueller Bundestagspräsident, und der Herr Voss, glaube ich, vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich.
Auf Twitter natürlich auch sehr beliebt Gesine Schwan.
Der Herr Gauck.
Der Herr Gauck natürlich wieder. Georg Schramm natürlich wie immer sehr beliebt.
Wobei er es nicht möchte. Er stellt sich persönlich nicht zur Wahl.
Schade eigentlich.
Ja, aber okay.
Meine Stimme
dazu gehören ja auch immer zwei. Ne?
Ja, ansonsten Norbert Lammert finde ich natürlich als Bundestagspräsident hat er eine sehr gute Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren. Ist eigentlich aus der Hinsicht ein großes Vorbild, dass er eben nicht durch großes Tamtam in den Medien auffällt, sondern einfach nur durch eine sehr saubere Arbeit an der Stelle und durch gute rhetorische Reden. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut.
Das stimmt. Also Norbert Lammert, also könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, der hat so ein bisschen was Staatsmännisches. Ja. Also da könnte man sagen, okay. Wobei wir hatten natürlich dann auch so die Diskussion gestern noch, wirkte das Ganze nicht ein bisschen übertrieben? Ich meine, wenn man das so durch die 2-3 großen Nachrichtenagenturen mal betrachtet, ist das irgendwie, als ob sich die Medien so total auf ihn eingeschossen hätten und hätten da quasi so maulwurfsmäßig da alles rausgesucht, was es da so gibt. Und ich meine, klar, wir sind alle auch nur Menschen und dass es ihn jetzt irgendwie ist, er da drüber gestolpert. Aber nee, eigentlich nicht.
Das ist auch so, es ist ja nicht, dass er jahrelang darauf hingearbeitet hätte, diese Position zu erreichen, wie man das in einem Unternehmen macht, sondern er ist auch, wenn auch nicht durch direkte Wahl, durch ein politisches Wahlsystem zu dem Amt gekommen. Und es ist eben ein Amt und kein Job. Ja, wo man jetzt spezielle Rechte hätte. Wenn dort der Verdacht besteht, es könnte dort eine Vorteilsnahme geschehen sein, dann muss das natürlich auch entsprechend untersucht werden.
Ja.
Und auch die Zahlungen, die er nach seinem Rücktritt jährlich erhalten soll, dürften ja über einiges hinwegtrösten. Von daher denke ich,
ist das... Ja, da arbeitet aber er ja schon ganz drauf hin. Ich habe dann heute Morgen noch in dem Blog, im Sprengsatzblog gelesen, da wurde die Rücktrittsrede, die ja auch, ich glaube, auch nur eine Viertelstunde ging oder so, nochmal sehr, sehr genau auseinandergenommen. Und er hatte das, gut, man mag jetzt Unterstellung nennen, aber dort die Formulierung, dass es ihm nicht mehr möglich war, das Amt nach innen und nach außen so auszuführen oder darzustellen, musste er als Anlass nehmen, um zurückzutreten. Und damit, und das war jetzt die Auswertung von dem Sprengsatzblock, hatte er ganz deutlich gemacht, dass er aus politischen Gründen zurückgetreten ist, also nicht aus persönlichen.
Ja.
Und damit er jetzt quasi diesen Versorgungssold oder Ehrensold oder wie auch immer das heißt, diese 200.000 Euro pro Jahr.
Ich gönne es jedem Politiker.
Aber 200.000 pro Jahr bis zum Lebensende, das ist schon toll. Ich meine, so alt ist der ja auch noch nicht. Ne? Ich meine, der ist jetzt Mitte 40 oder so oder Ende 40.
Ja, aber
das ist schon nett.
Ne? Eine Yacht kannst du dir davon immer noch nicht unterhalten. Also von daher... lässt sich als Spitzenmanager in der freien Wirtschaft durchaus mehr verdienen.
Ja, ich bin mal gespannt, wo wir Christian Wulff wiedersehen werden. Ich denke mal, wir werden ihn noch mal sehen, nicht politisch, aber ich denke mal, vielleicht macht er wie sein ehemaliger Kollege Roland Koch, der ist ja dann auch irgendwie bei einer größeren Beratungsagentur oder Beratungsfirma dann mit untergekommen.
Er wird es in jedem Fall leichter haben als sein Kollege Gutenberg. Jedweden Versuch unternimmt, auf die politische Bühne zurückzukehren und das so kurz nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Politikerdasein im vergangenen Jahr. Mhm. Ich denke, dort hat er alle Optionen.
Aber hast du das mitbekommen, das mit diesem Tortenattentat?
Ja, natürlich.
Mal sehen. Ich glaube, Wulff hätte es nicht so locker genommen wie Karl Theodor. Der hat das ja recht locker genommen.
Ja, er hat sich ja wohl auf seinem Facebook-Account für das nächste Mal eine Käse-Sahne-Torte
gekauft. Die wird er bekommen.
Mit Sicherheit bekommen. So, ich nehme mal einen Keks.
Oh, was ist denn das für ein Keks?
Es ist natürlich ein leckerer Oreo-Keks. Der beliebteste Keks in der Internetwelt. Auf Twitter hört man öfters mal davon. Auch mein absoluter Favorit in einer kleinen Packungseinheit für die Tasche unterwegs. Immer dabei.
Viel besser ist aber noch als Eis, finde ich. Oreo-Keks-Eis, na klar. Oreo-Keks-Eis.
Habe ich noch nie gesehen. Ich muss
sagen. Jetzt, wo es auch wieder warm draußen wird mit plus 10 Grad.
Bitte kurz Pause drücken, ich brauche dieses Eis. Was haben wir noch auf unserer Liste?
Ich glaube, wollen wir politisch bleiben? Mhm. Bundespräsident Wulff, da kommen wir doch eigentlich direkt, wären wir doch da auf ACTA gestoßen, oder?
Auf jeden Fall.
Du hattest ja das Glück und die Möglichkeit.
Hatte die Zeit.
Du hattest die Zeit, daran teilnehmen zu können.
Und zwar eine Demonstration.
In Dresden, genau.
Es ist ja auch für die kommende Woche, wenn ich das richtig gesehen habe, noch eine weitere Demonstration geplant.
Aber hier in Dresden weiß ich das gar nicht.
Also ich habe auch noch nichts Konkretes gehört. Ich vermute aber mal, dass es auch hier wieder etwas stattfinden wird. Ich war von der ersten Demonstration auch schon sehr überrascht. Hätte dort vielleicht mit wenigen 100 Teilnehmern gerechnet. Die Zahlen sagen jetzt 2.500 bis 3.500 Teilnehmer schon im ersten Anlauf. Dann würde ich mich immer auf die Mitte einigen und würde vermuten, es waren um die 3.000. Kalt war es, aber bester Sonnenschein, sodass doch wahrscheinlich einige dem Aufruf im Internet gefolgt sind. Mhm. Auch die Polizei von der Masse der Teilnehmer sichtlich überrascht.
Aha, okay.
Wenige Polizeieinheiten am Rande, wobei natürlich auch der Demonstrationszug an sich wenig Anlass zur Sorge gegeben hat. Es war also mehr ein fröhliches Treiben, insbesondere in den hinteren Reihen, was ich dort mitbekommen habe.
Ja.
Ja, wie sich eben auch die Internetgemeinde selbst darstellt. Natürlich muss hier gegen vorgegangen werden. Natürlich ist hier jede Aktion gefragt. Aber da muss keine Sachbeschädigung, da muss keine Gewalt eine Rolle spielen. Mhm. Und von daher, denke ich, war es sehr gelungen am Ende.
Genau, das würde ich auch sagen, denn durch diese Demonstration, also bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis gibt es Leute, die sowas eher mit Desinteresse verfolgen. Und aber durch diese Demonstration und auch durch die Berichterstattung in den, ich sage jetzt mal, klassischen Medien wie Nachrichten und solchen Sachen und Spiegel Online und Zeit.de und sowas, sind die irgendwie drauf gestoßen. Mensch, selbst in Dresden sind so viele Leute auf die Straße gegangen. Und ich werde jetzt natürlich schon auch viel mit dem Thema Internet und solchen Dingen in Verbindung gebracht. Und ich habe schon festgestellt, dass Leute mich da intensiv, also häufiger gefragt haben, was das denn ist und warum und wieso und weshalb. Und dann eigentlich sehr erstaunt waren, dass dieses Thema eigentlich überhaupt nicht viel mehr Anklang findet in der öffentlichen Debatte. Ne? Dass es ja eigentlich so breit diskutiert werden müsste, weil es ja alle betrifft und nicht nur die vermeintlichen Netzgemeinde, die es ja sowieso auch gar nicht
richtig
gibt.
Das betrifft ja auch ganz andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Pharmazie, dass eben nach, also die Reproduktion von Medikamenten strenger limitiert werden soll, dass zum Beispiel auch Medikamente, wenn sie über ein Land exportiert werden sollen, das den ACTA-Vertrag unterschrieben hat, dort beschlagnahmt werden müssen. Das heißt, auch wenn Länder sich dem nicht anschließen, werden sie auch davon betroffen sein.
Ja.
Das Ganze, der Kritikpunkt an sich, dass im Vorfeld natürlich eher durch Lobbyisten versteckt im Geheimen diese Dinge vorbereitet werden über lange Jahre, um dann kurz vor der Fertigstellung und vor der Ratifizierung dann in den Medien aufzutauchen. Ich denke, da war es schon sehr gut, dass überhaupt noch so viel Reaktionskraft dort noch gekommen ist. Ja, und dann ist es natürlich auch richtig, dass, wie Professor Dück das gesagt hat, wenn man davon Kenntnis hat und mitbekommt, dass viele dort eben noch gar nichts von gehört haben, dort auch Aufklärungsarbeit zu leisten, ja, wie eben die Auswirkungen auch auf das Internet sein könnten. Ja, festgeschrieben ist es ja nicht, die Umsetzung ist ja noch nicht festgelegt, aber es bleibt natürlich zu erwarten, dass wenn die Gesetzgebung einmal dahingehend in nationales Recht umgesetzt ist, dass dort auch mit entsprechenden Mitteln dem Ganzen nachgegangen wird.
Und es ist ja auch so, dass, ich meine, wenn das einmal in nationale Gesetze auch in irgendeiner Form, wie auch immer, dann mal sich niederschlägt. Also ich habe in meiner kurzen Zeit, in der ich mich politisch interessiere, nie gehört, dass ein Gesetz auch wieder zurückgenommen wurde.
Ja.
Aufgehoben wurde. Also aufgehoben vielleicht schon, aber nicht zurückgenommen. Und also wenn das einmal da drin steht,
ja, denke ich mal, Thema vielleicht, aber
ja, aber auch wenn das einmal da drin steht, also ich meine, das ist dann immer nur durch so ein Aufhebungsgesetz, aber es steht trotzdem noch drin. Und ich meine, ich hatte auch mal das getittert vor einiger Zeit. Also vor so einer Ratifizierung gibt es ja auch immer Lesungen dieser ganzen Vorschläge oder diesen ganzen Papiere. Und eine Lesung hat zum Beispiel stattgefunden auf europäischer Ebene in der Kommission Agrar- und Fischzucht. Ja, dass man da, das war schon letztes Jahr im Sommer oder im Spätsommer, im Herbst war das schon, um einfach jetzt, das ist meine Unterstellung, versuchen da so wenig Medienrummel wie möglich zu bekommen, weil das ja eigentlich dann doch eher so ein unpopuläres Kommissariat ist. Aber da merkt man eigentlich auch mal, wie
weitreichend die Folgen sind.
Ja, genau. Genau. So. Und okay. Ja, nochmal kurz zurückzukommen wegen der Teilnahmezahl. Also als dann die erste Facebook-Gruppe dazu gegründet wurde, auch die speziell für Dresden, die ACTA-Demonstrationsgruppe, waren ja ziemlich schnell, ich glaube, als ich glaube, 2 Stunden später waren schon 600 Zusagen bei diesem Facebook-Event. Und ich glaube, dann abends waren es schon 1700 oder so. Da habe ich gedacht, naja, gut, ich kenne das ja auch. Dann bei 1700 Zusagen kommen dann vielleicht 50 oder so.
Ja, richtig.
Aber es scheint diesmal doch nicht so gewesen zu sein. Und kannst du noch mal kurz erzählen, wo ihr da langgelaufen seid? Ich wusste gar nicht irgendwie, wie das...
Genau, also
gab es da auch Ansprachen?
Ja, ja, es gab natürlich auch Leute mit Megafonen. Insbesondere die Piratenpartei hat sich hier natürlich sehr engagiert, auch als Ordner in der Runde. Haben also dort auch viel Organisatorisches geleistet an der Stelle.
Nur die Piraten oder haben da auch andere Parteien?
Natürlich auch andere Parteien, aber so aufgefallen sind eben schon aus der organisatorischen Sicht die Piraten.
Okay. Mhm.
Natürlich haben sich das Thema jetzt viele politische Parteien auf die Fahne geschrieben. Ich denke, die Grünen, die Linke war auch mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gab auch Versuche sogar vom rechten Rand, das Ganze zu infiltrieren, wobei hier ganz explizit vor dem Start des Demonstrationszuges darauf hingewiesen wurde, dass wir die Unterstützung weder wollen noch dulden. Also ich habe mir ist
das Sie auch, haben auch gegen ACTA demonstriert?
Auch gegen ACTA demonstriert, ja. Internationales Recht scheint also den Nationalen mittlerweile sehr wichtig geworden zu sein.
Okay.
Ich vermute, es war ein Thema, um sich zu profilieren an der Stelle.
Ja.
Der Zug an sich zog dann von der Neustadt, vom Albertplatz, ein sehr guter Treffpunkt, weil man dort mit der Bahn natürlich hervorragend hingekommen ist, noch im Vorfeld jetzt als Neuzug ist Zug, und da kann ich nicht sagen, wie die Brücke heißt, zum Theaterplatz.
Das ist die Augustusbrücke.
Genau, die Augustusbrücke.
Diese alte Brücke.
Hm? Vorbei an der Semperoper, über den Postplatz, am Alten Markt, vorbei zur Frauenkirche. Dort gab es noch eine Abschlusskundgebung. Mhm. Ich denke, auch von der Frauenkirche sind die meisten Bilder im Netz bekannt. Auch in den Medien waren eigentlich die meisten Bilder dann von der Abschlusskundgebung an der Stelle. Ja. Ich denke, es war aus meiner Sicht ein voller Erfolg und ich bin gespannt auf die nächste Gegendemonstration. Mhm. Ich denke, das Thema wird auch noch nicht erledigt sein.
Nein, es ist ja nur erstmal offiziell ist das ja nur mit der Begründung gestoppt worden, dass die Bundesregierung jetzt nochmal eine formelle Überprüfung auf formeller Basis nochmal. Ja. Also nicht inhaltlich, das ist eigentlich für mich das Wichtigere natürlich, sondern nur, ob jetzt entsprechend alle Lesungen stattgefunden haben, ob der Ratifizierungsprozess richtig eingeleitet wurde, aber nicht inhaltlich. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Also es ist ein wichtiger Schritt gewesen, es ist ein guter Schritt gewesen, aber wir sind meiner Meinung nach noch lange, lange, lange nicht an dem Ziel, wo wir eigentlich hin müssen.
Ganz klar. Wartet jetzt so ein bisschen auf die europäischen Nachbarländer, wie man sich dort verhält. Mhm. Von daher hat man jetzt so viele Jahre darauf hingearbeitet, wird die Fraktion dort, die jetzt ACTA natürlich einführen möchte, nichts überstürzen. Ja. Nichts ist schlimmer, als auf der Ziellinie zu stolpern an der Stelle. Und von daher müssen wir sehr wachsam sein. Das Ganze kann natürlich dann auch, wenn man merkt, man kommt jetzt mit diesem Gesamtpaket nicht durch, in kleinen Teilen immer wieder in Initiativen auftauchen und man schaut dann, was davon umzusetzen ist. Das heißt, hier gilt es, wachsam zu bleiben und mögliche Folgen von diesen Gesetzesinitiativen auch frühzeitig mit Weitblick abzuschätzen.
Mhm. Ja, ich denke. Weißt du eigentlich, was unsere Bundeskanzlerin da für eine Haltung hat zu diesem Thema? Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, dass sie sich offiziell mal dafür, dagegen oder neutral geäußert hätte.
Ist mir auch nichts aufgefallen. Ich habe auch bei dem Regierungssprecher auf Twitter nichts im Hinterkopf. Könnten wir aber nochmal nachschauen.
Hm.
Dann hat sie die einzige richtige Position in diesem Fall bezogen.
Ja, es würde zu ihrer Linie passen, nämlich keine Linie zu haben in vielen Themen.
Genau. Royales Schweigen ist ja auch ein Statement. Ja. Gut. Wollen wir zum nächsten Thema überkommen?
Übergeben? Ja, klar, gerne.
Keks?
Sehr gerne, sehr gerne.
Das nächste Thema?
Gibt es da eigentlich in anderen Geschmackssorten? Oder gibt's nur
ja,
so?
Ja, ja. Gibt es natürlich auch noch mit Schokoladenfüllung und auch noch in Schokolade getaucht. Aber der Klassiker ist mir immer noch am liebsten.
Aber ist es dann noch ein Keks, wenn das eigentlich nur noch aus Schokolade besteht?
Ja. Es hat mit Sicherheit auch Vitamine. Gute Wurst. Ja, Thema OwnCloud.
OwnCloud, oh, ja. Cloud, schon in aller Munde. Ich war vor 2 Jahren mal auf einer CeBIT. Auf der CeBIT, nicht auf einer CeBIT, auf der CeBIT. Und da war das eigentlich das Trending-Topic schlechthin. Alle haben in Cloud gemacht und eigentlich bin ich da rausgegangen mit der Überzeugung, wie konnten wir bisher ohne dem leben. Ja? Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl so, dann kam erstmal lange, lange nichts. Und dann kam irgendwann so, okay, es gibt so ein Windows Azure Cloud, so ein Betriebssystem für die Cloud. Und okay, was soll das sein? Was ist, also für den Privatnutzer ist da eigentlich, also offensichtlich zumindest, nichts erstmal an Produkten oder überhaupt an Services oder an Diensten oder an Vorteilen irgendwie angekommen. So in dem, also so 2010, 2011 nicht, aber 2010 noch. Und dann kamen so erste Services wie, also zumindest sind sie dann prominenter geworden, wie Dropbox, Google Docs ist, also überhaupt Google mit diesen ganzen Services, also Google Docs und überhaupt diese Sharing-Funktion, die es da gab.
Das ganze Suite eigentlich. Früher hätte man Suite gesagt.
Heute Suite, genau, genau. dann gab es zum Beispiel Office 365, dieses Produkt, dass ich meine Dokumente auf dem Server hochlade. Aber es wurde nie, also eigentlich waren das ja schon Cloud-Services. Die wurden aber nicht als solche verkauft.
Ja.
Und jetzt sind es eigentlich dieselben Services, jetzt werden sie aber, also dieselben Produkte, jetzt werden sie aber noch als Cloud-Service
verkauft. Darüber hinaus wird heute natürlich alles mit dem Wort Cloud verkauft.
Genau.
Um dort zu suggerieren, es könnte sich eventuell um einen Cloud-basierten Service handeln, wobei das natürlich nicht der Fall ist.
Genau. So auch bei der Own Cloud im Endeffekt.
Ja, Own Cloud, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es ja nur kurz bei dir gesehen, ist eigentlich auch nur ein serverbasiertes Web-Tool, was verschiedene Services anbietet, ähnlich ja auch dem Google-Konzept. Vielleicht kannst du die Funktionen kurz mal zusammenfassen.
Also OwnCloud ist im Endeffekt einfach nur eine PHP-Applikation, die man auf einem Webspace oder Webserver, also das ist eigentlich wirklich super, man braucht keinen eigenen Webserver mit Root-Rechten oder so, ein einfacher Webspace reicht schon. Mit einem HTTP-Port, den man dann haben darf oder benutzen darf. Es ist einfach eine PHP-Applikation, die man dort quasi installiert. Dann bekommt man ein sehr schönes Frontend, was man über den Browser aufrufen kann. Und da hat man verschiedene Funktionen wie File-Sharing oder File-Storage oder Data-Storage. Dann hat man einen integrierten Musikplayer. Dann hat man diese ganzen Services wie Kalender, Contacts, Mail. Und Kalender und Kontext, die können auch dieses Web-DAF auch sprechen. Das heißt, also ich kann es wirklich auch mit anderen Geräten wie iPhone, Kalender, Google Kalender, kann ich die dann super integrieren und hätte dann quasi diesen Dienst selbst. Das ist wie das...
Der Geburtstagskalender der Familie, welcher dann in Google Kalender und in das Outlook der Eltern integriert werden kann.
Ja, oder wie das Diaspora zum Beispiel. Diaspora ist ja so, ich baue mir mein eigenes Facebook, weil ich Facebook nicht vertraue. Und so vertraue ich Google vielleicht nicht oder Apple oder wen auch immer. Und so mache ich das selbst. Das war eigentlich nicht meine Motivation, sondern meine Motivation war, ich will mich gerne auf dem Gebiet Linux Server Administration so ein bisschen privat so ein bisschen noch weiterbilden und habe das einfach als Gelegenheit genutzt, das mal zum Laufen zu bringen. Habe mir dann einfach quasi in wenigen Stunden da so einen virtuellen Server da bei einem recht bekannten Hoster dann bestellt. Das ging auch wirklich schnell und habe dann probiert, das zu installieren. Wobei ich bin dann auf folgende Schwierigkeit gestoßen. Ich habe ein OpenSUSE Linux-Betriebssystem auf meinem Server und habe gedacht, naja, super, dann gibt es da schon fertige RPM-Pakete im OpenSUSE-Repository, im offiziellen. Das dann kopiert und habe das dann installiert und wollte dann das Setup noch beenden und dann kamen die ersten Fehlermeldungen. Das ist super. Und die Fehlermeldungen deuten darauf hin, dass es sich um fehlende Schreibrechte auf dem Server handelte. Ja, okay, das sollte ja noch machbar sein, hatte ich mir so gedacht und habe dann geschaut, wie sieht die Berechtigungslage da aus. Und der User konnte alles. Und ich bin einfach nicht dahinter gekommen. Und das hat mich da wirklich einen halben Tag irgendwie Nerven gekostet und ohne da einen Schritt voranzukommen, dass ich dann einfach mal, habe ich mir so ein IAC-Client runtergeladen, habe dann einen OwnCloud-Channel, habe mich da eingelinkt und habe dann einfach mal die schnöde Frage gestellt und habe dann einfach gesagt, ja, nee, ist bekannt, da liegen einfach nur uralte RPMs, die sind nicht aktualisiert. Nimm doch mal bitte diesen Link. Und also wirklich ungelogen, keine 5 Minuten später hatte ich das dann am Laufen. Mhm. Und ja, jetzt funktioniert es soweit. Was jetzt noch nicht fertig ist, ist, dass es mit einer schicken Domain angesprochen werden kann. Da bin ich noch am Fummeln, dass es dann noch funktioniert. Und würde es dann auf jeden Fall nutzen wollen, die Podcast-Dateien da hochzuladen.
Sehr gerne. Dann haben wir die zentral zumindest irgendwo nochmal vorliegen und müssen uns jetzt eh noch überlegen, wie wir im Nachgang unseren Cast sozusagen vermarkten.
Das auf jeden Fall, aber wenn wir den über den Feed irgendwie zur Verfügung stellen, für wen auch immer, kann der dann dort einfach liegen, ne, und steht dann im Web und man kann ihn dann einfach schön hochladen.
Vielleicht können wir das auch noch viel mehr zur Organisation des Podcasts benutzen.
Das Schöne ist, dieser Musikplayer, der hat auch eine schöne Funktion. Man kann da ein paar PHP Files noch mit hinterlegen, die dann so eine per Remote so eine MP3-Bibliothek ansprechen, sodass du dann einfach wirklich nicht getaggte MP3-Files da hochladen kannst und er zieht sich diesen Tag sauber und hast du dann wirklich einen Musikplayer schön
dargestellt.
Interpret, Titel, Dauer, Genre. Also das ist schon echt super. Also ich bin mal gespannt, das ist auch von einem Deutschen, glaube ich, mitentwickelt und von einem, auf jeden Fall nicht Deutschen, ich glaube noch von einem Schweden, bin mir aber gerade nicht sicher, also sind zwei. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Also ich finde es einfach eine super Sache. Und das Schöne ist, es ist for free natürlich.
Ja, das ist ganz wichtig. Und ich denke auch, jeder kennt es, das Thema Backup von wichtigen Fotos, Musikdateien, die man natürlich legal erworben hat.
Ja.
Ist ja immer ein großes Thema. Ja, wo legt man die am besten hin? Wo hat man sie auch wirklich für die nächsten 20 Jahre noch sicher aufgehoben? Kann man dort Diensten vertrauen, die nicht mal in der EU gehostet sind? Und von daher ist vielleicht der Ansatz, dass man sagt, man hat sie lokal irgendwo auf einem NAS-Speicher und aber eben auch auf so einer internetbasierten Lösung noch zur Sicherheit liegen, synchronisiert die dort regelmäßig, ist natürlich der Backup-Gedanke dort auch
nicht zu verachten. Also Dropbox ist für mich da auch überhaupt keine Alternative, nachdem dann bekannt wurde, dass der Schlüssel auch dem FBI zugänglich ist oder dem CIA oder so.
Ja.
Ich auch gesagt, okay, ich habe zwar nichts zu verbergen, aber so sollte ja das nicht sein. Ne?
Ja, und natürlich auch immer getreu dem Motto, was nichts kostet, taugt auch nichts. Irgendwie müssen ja die Daten, die dort hinterlegt werden, vermarktbar sein. Ja, also das natürlich gibt es dort auch immer so eine Ramp-up-Phase für Unternehmen, wo man sagt, ja, hier wird das durch Finanzierer, durch Investoren vorgehalten, um das Produkt bekannt zu machen. Mhm. Aber wenn auf Dauer dort schon absehbar ist, das soll ein kostenloser Dienst bleiben, gibt es ja nur die Möglichkeit, werbefinanziert oder Auswertung der Daten. Ja, so ehrlich muss man ja heutzutage sein.
Oder speziell bei Dropbox ist es so, du bist dann so gut in der Zeit, wo du kostenlos bist und dich noch mit deinem Risk-Kapital noch über Wasser halten kannst, dass du dann so eine hohe Nutzerschaft hast, und das ist ja dann das eigentliche Kapital, Nutzerschaft, oder eine hohe Mitgliederanzahl, dass du dann gekauft wirst. Apple hat ja versucht, Dropbox vor 1,5 Jahren zu kaufen und das dann quasi als Backbone für diesen iCloud-Service zu nutzen.
Mhm.
Die haben es aber, Dropbox hat sich dagegen entschieden. Also die wollen irgendwie mit in dieser Liga mitspielen. Also ich meine, zum Schluss wird sich das wahrscheinlich, wird sich da Apple, Microsoft und Google wird sich da im Wesentlichen den Markt teilen, weil sie halt einfach die Infrastruktur haben. Also ich meine, Google kann, glaube ich, wirklich mit einem Fingerschnipp da so ein Google, wie heißt es, Google Drive, da aus dem Boden, also mit viel weniger Aufwand aus dem Boden stampfen. Und genauso wie Apple oder auch Microsoft, denen traue ich das nach wie vor immer noch zu. Und die scheinen trotzdem davon überzeugt zu sein, in dieser Liga mitspielen zu können, auch so in 5 Jahren noch. Und
das Risiko ist natürlich, dass denen so ein bisschen der Use Case fehlt. Also diesen Web-Storage mit anzubieten zu den Produkten, die man bei dem Kunden schon in Place hat, von Microsoft, von Google, das macht natürlich immer Sinn. Ja, Dokumente, wenn man eher ein Office-Derivat dort anbietet, natürlich dann auch den passenden Speicher dazu zu liefern, eine passende Sharing-Funktion, ist natürlich für den Kunden sehr angenehm und darüber kommt man natürlich dann auch auf eine andere Nutzung vielleicht noch des Speichers. Wenn man jetzt rein den Speicher anbietet, ist man natürlich einer von vielen.
Ja, aber, und ich glaube, das ist das, womit Dropbox, also für mich zumindest, so das absolute Alleinstellungsmerkmal hat oder den Mehrwert bietet, ist, Es ist offen zu anderen Services. Und das ist ja das, was ich persönlich auch immer so mag. Also man kann das wirklich in seine eigene in seine eigenen Abläufe mit super integrieren. Vor allem mit if this, then that. Also ift.
Ja, ist also auch eine, vielleicht ganz kurz, auch eine Anwendung im Internet. Du nutzt es ja schon für deinen Blog, wenn ich das richtig
sehe. Nee, für meinen Blog nicht, aber ich nutze es. Ich habe lange getüffelt, eine super Lösung zu finden, wie ich selektiv Tweets in Facebook posten kann. Also ich bin hauptsächlich auf Twitter unterwegs, Facebook weniger, eher lesend. Aber manchmal sage ich, hey, dieser Tweet, den möchte ich gerne auf Facebook. So, jetzt gibt es natürlich diese native Twitter-Facebook-Integration. Da habe ich aber nicht die Möglichkeit der Option. Zu sagen, diesen Tweet und diesen nicht, sondern alle. Und das möchte ich nicht, weil das ist nicht kanalgerecht, sage ich mal.
Zielgruppenorientierung.
Das auch. Es gibt einen Service, der nennt sich Selective Tweets. Der wurde aber nicht weiterentwickelt. Bei mir hat er nicht funktioniert. Das funktioniert so, dass du quasi, dass er deine Twitter, deine Tweets, dass er diesen Feed quasi sich schnappt nach einer bestimmten Regel und dann dort publiziert. Aber mit if this, then that, das ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, eine sehr einfache Programmabfolge, die man da sich erstellen kann zwischen verschiedenen Internet-Services. If this, then that nennt das Rezepte. Da kannst du dann wirklich sagen, wenn ich im Tweet den Hashtag XY verwende, dann poste das auf Facebook. Und ich habe zum Beispiel bei mir, wenn ich einen Tweet mit Hashtag FBO, also Facebook, schreibe, dann kommt er auch bei Facebook mit an. Genau. Also für meinen Blog nutze ich es nicht, dann nehme ich die nativen Sachen, aber das ist für mich die super Lösung gewesen. Und vor allen Dingen kann man aber auch mit If This Then That sagen, wenn ich ein Bild mit Instagram erstelle, bitte speichere mir das auf meiner Dropbox. Das kann ich mit If This Then That auch machen. Oder ich kann auch sagen, wenn ich über die Reader-App, also mit der ich meine ganzen Feeds lese, wenn mir da etwas gefällt, dann speichere das auf meiner Dropbox als PDF zum Beispiel. Mhm. Das geht da wunderbar. Und die haben natürlich auch so einen Social-Ansatz mit If This Then That, dass man sagen kann, jetzt habe ich hier ein Rezept, wo ich sage, das könnte auch andere interessieren, dann kann ich das quasi mit einem Haken veröffentlichen. Und sodass auch andere dann sagen, hey, diesen Use Case habe ich auch und jetzt brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen, wie ich das erstelle.
Das also geht sozusagen wunderbar. Das fertige Skript kann man dann wieder als Template
machen. Genau. Wobei ich auch wirklich sagen muss, diese Seite ist A, super gemacht, weil sie ist so simpel und es funktioniert einfach nur wunderbar. Also
definitiv zwei Themen, die wir auch für das Mac-User-Treffen hier in Dresden durchaus mal vorstellen kann. Wir waren jetzt zum ersten Mal dort mit dem Café Neustadt. Dort trifft sich eine kleine Apple-Fanboy-Gemeinde. Genau, richtig. Eine sehr nette Runde, die in verschiedenen Abständen sich dort trifft. Ich denke, da ist auch ein kleiner Freundeskreis, der das ganze initiativ mal gestartet hat. Und dort waren wir jetzt zum ersten Mal mit dabei, wurden dort sehr herzlich willkommen geheißen. Man tauscht sich natürlich erstmal aus oder das erste Beschnuppern. Was macht ihr beruflich? Was machen wir beruflich? Dort ist natürlich ganz klar, dass das alles sehr internetaffine Menschen sind, die sich dort treffen. Aber es ist dort auch jeder willkommen, der einfach nur sich informieren möchte über Apple-Geräte, über Konzepte, die dort dahinter stehen. Wie ich mitbekommen habe, auch sehr viele musikbegeisterte Menschen. Von daher denke ich, lohnt es sich dort auf jeden Fall auch in Zukunft teilzunehmen. Und sicherlich auch dankbar, wenn man dort irgendwelche Themen hat, die man gerne vorstellen möchte, wurden wir direkt gefragt, wenn wir dort etwas zeigen möchten, dann werden wir das sicher auch gerne tun. Und da passt das Thema natürlich wunderbar rein. Ja, stattgefunden im Café Neustadt, natürlich auch Mittel der Wahl. Es kommen natürlich nur Cafés in Frage mit einer entsprechenden WLAN-Ausstattung. Und die Neustadt in Dresden bietet sich natürlich dort immer an, auch um sich abends zu treffen, um da wegzugehen.
Wobei ich finde, dass wir da in Deutschland generell oder auch in Europa sogar massiv hinterherhinken, was diese, was das Thema anbelangt, freies und offenes WLAN in öffentlichen Plätzen oder Bereichen.
Finde ich auch. Also das, was man ja immer möchte, ist eine schnelle Internetanbindung und die Kostenkontrolle. Und da finde ich jetzt aber WLAN eigentlich nicht den richtigen Ansatz, sondern man müsste eigentlich die existierenden Funktechniken von UMTS aufwärts so weit ausbauen und dort in entsprechenden Verträgen anbieten, dass sich eigentlich die WLAN-Frage gar nicht mehr stellt.
Ja, aber bis dahin, ich war letztes Jahr in Südamerika und hatte bewusst mein iPhone und mein Mac nicht mitgenommen und mein iPad, weil ich, ja gut, einerseits wollte ich mich nicht als Zielscheibe da präsentieren für irgendwelche Überfälle, aber andererseits, weil ich auch dachte, wozu? Ja, es gibt Internetcafés, habe ich mir gedacht, die wird es dort auch geben. Ja, die gibt es dort auch. Aber es gibt dort bestimmt viel mehr Cafés und Bars und Kneipen und Restaurants und vor allen Dingen auch Hostels, die ein freies WLAN haben, als es Internetcafés dort gibt.
Das ist natürlich auch immer die rechtliche Frage.
Ja gut, ich glaube, das ist bei denen dort einfach noch nicht angekommen. Das steht bei denen auch einfach dort nicht so im Fokus. Mhm. Was ich dort festgestellt habe, ist, dass die Facebook-Nutzung dort massiv über dem liegt, was wir hier machen. Also wenn wir schon denken, wir nutzen Facebook oder Twitter oder andere Social Networks häufig, dann ist das eigentlich wirklich nur ein Witz, wenn man sieht, wie die Leute da das nutzen. Also wirklich, man ist unvorstellbar. Und ja, da läuft auch jeder mit einem Notebook oder Netbook rum und es sind eigentlich auch permanent online.
Ich denke auch, das ist, man denkt immer so, als Zentraleuropa ist man so ein bisschen an der Spitze der Welt, aber gerade in diesem Bereich Technik sind andere Länder doch ein ganzes Stück weiter. Auch zum Beispiel in Afrika ist die Nutzung von Internet über das Handy sehr weit fortgeschritten, schlicht und ergreifend, weil es andere Netzwerke gar nicht gibt. Also, dass ich die Handynutzung einfach am schnellsten etablieren konnte.
Also technisch würde ich sagen, sind sie nicht wirklich vorne dran. Sind sie nicht wirklich vorne dran. Ein schönes Beispiel war, da war ein Internetcafé in Montevideo. Die hatten noch uralt Desktop-Rechner und Röhrenmonitore mit einem Label Bundesagentur für Arbeit. Also das ist irgendwie mal gespendet worden oder keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Also die Technik ist dort alt. Das liegt aber auch daran, dass die Firmen ihre Produkte da auch wesentlich später launchen, als es hier ist. Und jetzt geht hier der Strom langsam aus von meinem MacBook. Jetzt müssen wir mal hier schnell so
tauschen.
Also wie gesagt,
freies Internet.
Freies Internet.
Akta. Kaffee Neustadt. Und die Mac User Group. Ich bin gespannt. Das nächste Treffen ist wann?
Am 28. glaube ich.
Ich habe schon freudig geantwortet, dass ich kommen werde. Es sieht aber so aus, als ob wir noch eine Dienstreise haben.
Ja, ich werde sehr wahrscheinlich da dabei sein.
Ja, dann werde ich mich per Skype mit dazuschalten.
Das ist übrigens eine sehr gute Idee.
Ja,
warum nicht? Oder FaceTime?
Ich brauche dann noch bei Bonn irgendwo ein freies WLAN. Da haben wir das Problem wieder.
Ja, ganz genau. Aber irgendwie FaceTime oder so, das wäre eine richtig super Sache.
Ja. Aber das kriegen wir auf jeden Fall
hin. Wollen wir noch kurz, obwohl es nicht auf der Liste steht, wenn wir gesagt haben, FaceTime irgendwie auf Message Mountain Lion nochmal kurz?
Ein Message, natürlich. Ein sehr wichtiges Thema. Große Dinge kündigen sich an.
Ja, aber vor allem die Art und Weise, wie sie sich angekündigt haben. Das ist ja auch das Interessante. Normalerweise sind wir es gewohnt, Wochen vorher mit irgendwelchen Gerüchten da gefüttert zu werden, bewusst und unbewusst oder beabsichtigt und unbeabsichtigt. Es gibt wieder ein Incredible Product von Apple und also der gestrige Tag, der war ja so, erst tritt Bundespräsident Wolf zurück und dann wird auch noch Mountain Lion Release oder ich glaube es war ein Tag vorher. Auf jeden Fall sind diese Ereignisse irgendwie ziemlich nah beieinander gelegen und
es fragt sich natürlich jetzt die ganze Welt, wie wir diese Dinge so nah beieinander in der Richtigkeit, aber ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann in meinen Feeds gelesen, Apple stellt die Version 10.8 als Developer, als Beta schon bereit für die Kollegen, die einen Developer-Account besitzen. Und es gab wohl, das habe ich dann gelesen, ausgewählte Product Shows direkt von den Senior Vice Presidenten von Apple. Also dann durften ausgewählte Journalisten durften da vorbeikommen und hatten da eine separate Vorstellung jeweils bekommen. Ja. Also jeder eine Stunde, dem wurde das gezeigt. Die haben dann ein MacBook Air bekommen, wo das schon drauf installiert war. Dann durften die damit spielen, durften Fotos machen, damit sie dann einen schönen Pressebericht schreiben. Mhm. Was ja normalerweise der normalen Kino, wie wir sie so kennen, überhaupt, also vielleicht ist das ja mal ein ganz neuer Weg, weil ich glaube auch, diese Art und Weise, wie diese Kinos abgelaufen sind, sich jetzt, glaube ich, auch immer wiederholen und überholen. Und ich glaube, Apple ist ja das Innovationsunternehmen schlechthin, sodass die auch dabei innovativ bleiben und sagen, jetzt machen wir das nicht als Big Show, sondern wir machen das nach diesem viralen Ansatz. Ja. Wir injizieren irgendwo eine Information bewusst, sodass sie sich dann verteilt. Ne? Aber bei eins noch sind sie sich treu geblieben, wenn sie etwas veröffentlichen und sagen, das kommt aber erst im Sommer, irgend so ein kleines Incentive haben sie dann trotzdem. Also irgendwas kommt immer, was man dann sofort haben darf.
Ja.
Und das ist iMessage. Oder Message heißt
genau. Ich habe davon in der Straßenbahn erfahren. Natürlich, jeden Tag nutze ich die 40 Minuten Heimweg, um die Twitter-Line des Tages nachzuvollziehen, und bin natürlich sofort nach Hause, habe es direkt installiert und getestet. Und es stellt sich also funktionell so dar, dass man, wie man es vom iPhone her kennt, die SMS-Nachrichtenfunktion, die ja bereits erweitert ist um das iMessage, wo praktisch die SMS umgeleitet wird über einen Apple-Server direkt zu dem anderen iPhone.
Das ist ganz normal Jabber, was sie
genau, nutzen. Genau, richtig. Mhm. Und damit hat man sich zumindest schon mal die Kosten von der SMS gespart. Und da hat man sich schon immer gefragt, wenn ich jetzt so eine Nachricht bekomme, warum muss ich dann immer erst zu meinem Handy rennen, wenn es eh auf Apple-System verfügbar ist, warum sehe ich es nicht auf meinem Rechner? Und das ist seit gestern möglich. Das heißt, wenn mir jemand von seinem iPhone eine SMS gefühlt schickt, kann ich die direkt mit meinem Rechner sehen, beantworten. Und das Tolle dabei ist, die beiden Geräte synchronisieren sich dann immer. Das heißt, ich kann, wenn ich vom Rechner aufstehe, sehe ich den Nachrichten-Chat-Verlauf direkt vor mir und kann direkt auf dem iPhone weiterschreiben, kann dann wieder zurückkommen, direkt an dem Rechner auch wieder das Gespräch fortsetzen.
Genau, und dadurch, dass ja auch FaceTime mit integriert ist, stellt sich jetzt für mich die Frage, inwieweit sich das jetzt für mich persönlich in Konkurrenz zu Skype treten wird. Der Vorteil von Skype ist, für mich persönlich, ist dieser Online-Status. Ich sehe, wann jemand online ist, wann jemand kommunikationsbereit ist. Das ist das, was es jetzt hier, das gibt es hier noch nicht bei iMessage oder FaceTime. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dann jemanden anzurufen. Das ist,
es kann auch Skype nicht ersetzen, dadurch, dass es natürlich nicht plattformunabhängig ist. Also die ganze restliche Welt, sagen wir mal, ist ja doch eher auf Windows-Rechnern unterwegs. Man kennt es aus der Vergangenheit.
Es gibt auch FaceTime für Windows.
Aber für Linux zum Beispiel
nicht? Nee, für Linux nicht, aber es gibt FaceTime als Programm für Windows.
Aber wie viele Jahre hat es gedauert, unseren Freundes- und Familienkreis an Skype zu bringen?
Ja.
Ich wüsste gar nicht, seit wann ich Skype benutze, 2005, 2006?
Wüsste ich jetzt auch nicht, aber schon lange.
Und jetzt sukzessive kommen immer mehr Freunde, Familie dazu. Von daher denke ich, Projekt FaceTime noch nicht.
Ja, ich hatte auch in einem anderen Podcast, kam das auch nochmal zur Diskussion, dass die dort auch keinen kennen, der FaceTime eigentlich wirklich nutzt. Was komisch ist, weil ich zum Beispiel recht viel mit meiner Freundin über FaceTime spreche, wenn ich mal beruflich unterwegs bin. Ist das eine tolle Sache, wenn man sich sieht, das ist doch wesentlich besser als einfach nur ein Telefonat. Und zu Weihnachten war bei meiner Familie, wurden 3 iPads verschenkt, aber wirklich zufällig. Und wir haben dann wirklich eigentlich nichts anderes gemacht aus so Heiligabend und zum ersten Weihnachtsfeiertag, als Apps auszutauschen, sich ständig in andere Räume zu verstecken und dann von dort aus über FaceTime zu kommunizieren. Und ich glaube, und gerade für die etwas ältere Generation von mir aus betrachtet, ist das ein tolles Gerät, weil es ist sehr einfach. Und dadurch, dass es so einfach ist, nutzen die das auch. Und es tut auch, es fühlt sich auch nicht an wie ein Computer oder so, vor dem man ja jahrelang Angst hatte. Nutzen die das dann doch auch sehr.
Ich bin auch gespannt. Also ich denke, wenn man das Ganze von der API noch etwas offener handhabt, könnte man mit FaceTime durchaus Skype Konkurrenz machen. Sollte man auch tun, da Skype ja an Microsoft gegangen ist, denke ich, tut es nicht schlecht, dort einen Konkurrenten am Markt zu platzieren, der genauso offen ist und insbesondere das Thema Videokonferenz natürlich mit beinhalten sollte. Bei Skype ist es ja so, man kann Peer-to-Peer direkt eine Videoverbindung machen. Wenn man mehr als 2 Teilnehmer dabei haben will, wird es ja schon vermarktet. Das heißt, wenn man dort nochmal reinspringen würde und vielleicht nur eine Videokonferenz bis 4 Teilnehmer gratis macht, könnte man Skype ganz schnell verdrängen.
Dann können sie vielleicht endlich mal ihre Schulden bezahlen von 9 Milliarden oder 9 Millionen Dollar oder so.
Naja, richtig. Okay. User Group Place. Die neuen Themen.
Ja, ich bin sehr gespannt,
Mountain
wie es weitergeht. Mountain Lion wird. Dann steht ja das nächste Apple-Event am 7. März ja auch schon wieder.
Ja, rein. Ich habe heute gelesen, dass Retina-Display bestätigt ist.
Ja, offiziell? Nee, die bestätigen doch nichts vorher.
Lass uns danach nochmal gucken.
Ja. Aber natürlich, das ist natürlich die. Also, ich rechne ja auch sehr damit. Ja. Und ich hoffe ja, dass es nicht nur so ein Evolution-Gerät wird. Also, das heißt ja, okay, besseres Display, schnellerer Prozessor, keine Ahnung, tollere, besser. Es wird wahrscheinlich dann auch die 8-Megapixel-Kamera wird damit einverbaut sein, mit dieser neuen Linsenanordnung. Richtig toll, also Evolution wäre für mich auch, dass sie dann LTE zusätzlich mit anbieten, anstatt von, also zu UMTS. Aber eigentlich steht jetzt wieder mal so eine Evolution an. Also die dritte Version, das müsste dann so sein wie das iPhone 4 zum Beispiel. Das iPhone 4 ist ja dann zum iPhone 1 oder zum 3 zum Beispiel auch ein wahnsinniger Sprung in vielerlei Hinsicht gewesen. Schon wieder revolutionär anstatt evolutionär. Und ich bin sehr gespannt, ob sie das mit dem iPad irgendwie machen, wobei mir nicht sehr viel einfallen würde, wo sie was machen könnten. Nutze das iPad, ich nutze es sehr gerne, nutze es auch relativ viel. Aber es würde mir gar nicht mehr so viel einfallen. Also haptisch ist es mit das beste Gerät, was es zurzeit gibt. Also ich meine, die Diskussion, Apple soll vielleicht noch ein kleineres, so ein 8 Zoll iPad rausbringen, glaube ich nicht. Das würde auch der Philosophie von Apple, also wenig Produkte zu haben, völlig widersprechen. Wie gesagt, haptisch ist, also ich hatte auch schon andere Tablets in der Hand, auch das Samsung, kommt nichts ran. Und es ist genau ausgewogen. Es ist genau so in der Größe, wie man es haben möchte. Es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein. Es ist ausreichend, um einen Film zu schauen. Es ist sicherlich kein Kinoerlebnis. Aber wenn man mal irgendwo unterwegs ist und nichts großartig mit sich rumschleppen möchte, ist das super. Das ist echt super. Also von daher bin ich sehr gespannt. Aber ich traue es denen schon zu, dass die uns da wieder überraschen werden.
Ich denke, was auch im Moment viel wichtiger ist als diese Hardware-Neuerungen von, sagen wir mal, von den einzelnen Releases des iPads oder des iPhones, sind ja immer mehr die Überraschungen, die dort eigentlich auf Software-Seite kommen und auf Cloud-basierten Diensten herkommen, wie Siri dort überrascht hat natürlich damit. Ich glaube, das hatte niemand so richtig im Blick. Sind natürlich noch viele, viele andere Anwendungsfälle denkbar. Ich denke nur die Integration, die in Amerika schon mit Wolfram Alpha,
Maps.
Siri Maps, die Anbindung an alle diese Dinge, das heißt, die native Sprache zu nutzen.
Ja.
Und da ist Apple sicherlich auch dabei, unsere jetzigen Siri-Eingaben schon mal derartig auszuwerten, dass man sie als Sprachprofil zukünftig nutzen kann, dass man diese Schnittstellen einfach zur nativen Sprache immer weiter nutzt, dass vielleicht auch die Geräte einfach zuhören, was passiert so im Umfeld meines Nutzers und wo könnte ich vielleicht von mir aus proaktiv unterstützen. Also gar nicht mehr immer zu warten, Siri, wie kalt wird es morgen, sondern auch direkt aus der Situation heraus dort Hilfestellungen zu geben, Termine sich zu merken, die man vielleicht gar nicht angefragt hat. Ich denke, da ist noch viel machbar.
Okay, also mein Bier neigt sich so langsam dem Ende zu.
Oh.
Und ich würde auch sagen, das wäre auch so ungefähr unser Zeitindikator für diesen Tapas 0001 Podcast. Wir haben auch noch ein wichtiges Thema bei uns in der Liste.
Musik.
Das Thema Musik, Festival. Da sollten wir doch auf jeden Fall jetzt mal drauf eingehen, oder?
Richtig, die Festivalsaison kommt natürlich wieder mit großen Schritten auf uns zu. Und nachdem wir ja in den ersten Jahren unseres Festivallebens eher auf Rockfestivals unterwegs waren, hat es sich natürlich über die letzten Jahre doch hin zur elektronischen Musik entwickelt und ebenso die Festivals. Und ich bin jetzt seit 4 Jahren auf dem Melt-Festival. Das ist also für dieses Jahr auch schon wieder eingeplant. Und hier wurden jetzt auch die ersten Bands am Freitag bekannt gegeben. Ein paar alte Bekannte sind natürlich dabei.
Ich habe noch gar nicht geschaut. Hast du die gerade parat?
Block Party ist auf jeden Fall mit dabei.
Aha, okay.
Dann kennt man vielleicht aus dem Vorjahr noch das Projekt Magnetic Man.
Ja.
Die sehr guten Dubstep machen. Einer davon, DJ Banger,
Der
kommt dieses Jahr mit zum Meld. Ich schaue mal schnell, meldfestival.de.
Ich finde ja dieses 360-Grad-Panorama-Dings da ziemlich cool auf der Mail-Seite. Ja. Dass man sich dieses Gelände da mal anschauen kann. Das ist so Google Street View-Effekt-mäßig. Genau. Das ist ja ziemlich cool.
Ich denke auch, das Melt-Festival-Gelände ist eh recht einmalig. Also es gibt natürlich wie das Fusion-Festival, was eher so auf Natur getrimmt ist, auf
ja, also das
Fusion-Lifestyle.
Ja, das würde ich nicht mal unbedingt sagen, sondern das ist es ist deswegen so einzigartig auf der Fusion, weil es ist so unreal dort. Also du hast dort diese alten Militär-Hangare, ich weiß nicht, was der richtige Plural ist von Hangar, die mit Gras bewachsen sind und man kann darauf rumlaufen und man kann sich hinsetzen, man kann die ganze Szenerie quasi sich mal von oben betrachten. Also man kann sich quasi als Festival-Teilnehmer entweder so richtig in die Menge reinstürzen oder man kann sich aus ihr herausziehen und man kann sie überblicken. Man kann durch verschlungene Waldpfade gehen und man hat das Gefühl, man ist völlig raus aus diesem ganzen
Trubel.
Und dann auf einmal tut sich wieder eine tolle Bühne auf, die sich da komplett versteckt hat. Und es ist immer so ein ständiges Entdecken. Und das hat, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das Öko, ja, natürlich, die haben so ein bisschen kapitalistisch sind die schon, ganz klar. Und dementsprechend auch das entsprechende Klientel läuft da rum, aber es ist so einzigartig, weil es einzigartig ist. Es gibt es nicht nochmal. Das kann man auch nicht reproduzieren. Und
genauso ist es auf dem Melt-Festival auch, aber eher in der umgekehrten Richtung, dass es so eine postindustrielle Atmosphäre ist mit den vielen zusammengeschobenen Großtagebaubagger, die natürlich mit entsprechender Lichtszenerie ausgestattet eine wahnsinnige Kulisse dann für das Festival geben. Und dass man aber eben parallel nicht wie bei anderen großen Festivals eben sich eingesperrt fühlt durch viele Zäune. Es ist also hier so, dass man auch durchaus zum See gehen kann, nachts nochmal baden gehen kann. Es ist also recht weitläufig auch, dass man sich nicht gedrängt fühlt an der Stelle. Und also für mich das Melt-Festival derzeit immer noch im Vergleich mein Favorit. Auch wenn ich jetzt nach vielen Jahren des Festivallebens, ich denke, seit 1998 war ich jedes Jahr auf mehreren Festivals, mir den Luxus erlaube, im Hotel zu übernachten und mit einem Shuttle-Service anzureisen.
Ja, ich habe da auch eine Diskussion mit vielen Leuten und gesagt, ist das denn überhaupt noch Festival, wenn man jetzt nicht zeltet? Wo ich sage, ja und nein. Also ich gehe dieses Jahr das erste Mal zum Melt-Festival und werde ich dann auch mit ins Hotel wollen, weil ganz einfach, ich möchte dort Musik hören. Ich möchte dort mich auf Musik konzentrieren. Und ich möchte das ganz anders wahrnehmen, nicht als Festival, sondern einfach wirklich die Musik und mich dann nicht mit diesem ganzen Zeltaufbau und jetzt regnet es vielleicht und jetzt ist das Zelt kaputt und jetzt noch irgendwie Dosenfraß oder so.
Pavillon davon geflogen.
Pavillon, da hat man ja alles schon erlebt. Irgendwelche komischen Leute, die da noch vorbeikommen. Nee, ich möchte mich ganz einfach wirklich auf Musik konzentrieren. Ich möchte da eigentlich auch nur Musik konsumieren und nichts anderes eigentlich.
Und die Hotelvariante gibt dem Ganzen natürlich auch noch so einen gewissen Urlaubscharakter. Das heißt, man spart sich eben wirklich diesen halben Tag Aufbau, den halben Tag Abbau, diese vielen, vielen Kilometer vom Parkplatz zum Zeltgelände mit tonnenweise Equipment für diese lächerlichen drei Tage dann an der Stelle, sodass es also vom ersten Tag an einen ziemlichen Urlaubscharakter hat und man fährt dann einfach ganz gemütlich mit dem Shuttle-Service direkt vom Hotel vor den Haupteingang. Natürlich sagen viele, diese Zeltplatzatmosphäre hat natürlich auch viel für sich und macht natürlich auch den Charme eines Festivals aus. Wenn man mal ehrlich ist, ist es eher der Alkoholismus auf dem Festivalgelände, den man im Nachgang mit der Gemütlichkeit verbindet und nicht die Nächte auf klammen würden. Es spricht nämlich auch nichts dagegen, einfach ein bisschen eher hinzufahren, nochmal über den Zeltplatz zu gehen, wenn dort Partys sind, einfach mitzufeiern. Es ist alles möglich. Ja, man ist dort ja nicht irgendwie an Zeiten gebunden. Und von daher auch dieses Jahr wieder ganz gemütlich mit dem ZDF-Team im Zentrum Wittenbergs. Und ich freue mich auf das Melt-Festival in diesem Jahr.
Ich sehe ja gerade Whitest Boy Alive. Den habe ich jetzt auch schon zweimal gesehen.
War noch schon zweimal auf dem Melt.
Und Ich werde mir die, glaube ich, auf jeden Fall nochmal anschauen.
Auf
jeden Ich finde die gut.
Ein absolutes Muss, auch auf dem Melt-Festival, das ja doch zweigeteilt ist, zum einen in der Elektroschiene, auch über die letzten Jahre durchaus auch sich in Richtung Dubstep mitentwickelt hat.
Letztes Jahr. Du wolltest Boy Alive?
Nein, war eben Rusko mit vertreten. Mhm. Aber eben auch insbesondere auf der Hauptbühne Indie-Acts eben ein Forum bietet und auch im Intro-Zelt auch Rockbands ein Forum bietet. Also es ist für jeden was dabei. Und als The Whitest Boy Alive natürlich in den Abendstunden eine chillige Abwechslung.
Genau, also ich habe The Whitest Boy Alive, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze dazu, wohne in Dresden in der Launstraße, da gibt es einen Laden, heißt The Spot, das ist so ein, soll jetzt nicht böse klingen, sondern so ein Hipster-Klamottenladen, der eigentlich auch ganz gut nach Berlin passen würde, von den Leuten auch. Und es war irgendwie im Sommer, schon jetzt auch zweieinhalb Jahre her, und da hieß es, heute Abend ist ein Live-Act im Spot, aber da war kein Name. Also, ja, schauen wir mal hin, war ganz direkt um die Ecke, und auf einmal gehen wir da, wir sind schon gar nicht mehr reingekommen in den Laden, es ist wirklich nur ein ganz kleiner Klamottenladen, haben so quasi durch die Scheibe, haben wir da die Musik gehört und die Band gesehen, und ich kannte die damals nicht, aber die haben eine super Musik gemacht, und ich habe dann noch getwittert, los, kommt alle vorbei, und hier ist ganz toll, und da hat sich dann auch noch eine Riesentraube da gebildet. Bis ich dann, als ich dann, ich glaube, über dich oder auch über unsere gemeinsame ehemalige Mitbewohner, die Anne, mal dann Whitest Boy Alive gehört hatte, also die kennst du doch. Hm. Und dann waren die da dort unter verstecktem, oder also quasi inkognito, haben die da so ein kleines Konzert gespielt. Und das war wirklich, wirklich super. Und dann hatte ich sie nochmal gesehen in der Dresdner Scheune. Und die haben da auch ein super Konzert gespielt, was mir wirklich gefallen hat. Hm. Und dann habe ich sie sogar dreimal gesehen, denn sie haben noch in der, nicht in der Scheune, sondern, ich komme jetzt nicht auf den Namen.
Auch hier in Dresden?
Auch hier in Dresden, dieses alte Industriegelände. Ich komme jetzt. Nein, nicht in der Chemiefabrik. Ich komme jetzt nicht drauf, auf jeden Fall, ich glaube, jeder Dresdner weiß das. Dort haben die dann auch gespielt, das war auch schön, auf jeden Fall. Jetzt sehe ich ja noch
genau. Auch schön, Mode Selector wird wie immer eine eigene Bühne kuratieren und haben dort immer ein sehr gutes Händchen wirklich. Die haben ja den Finger wirklich am Puls der Zeit und werden uns dieses Jahr auch wieder mit vielen tollen Bands, befreundeten Acts dort überraschen. Ja, Alan Alien, ein Urgestein auf dem Melt, ist ja schon länger, auch in der Techno-Szene damals, als es noch Techno hieß. bekannt gewesen, wird also auch in diesem Jahr wieder mit dabei sein.
Na, das ist also Alan Alien.
Ich war früher mal
großer Fan. Kann mal gut sein, sage ich mal. Muss man in der Stimmung sein.
Immer gut, Peter Licht.
Den habe ich noch nicht live gesehen.
Ja, spektakulär. Eine große Party. Ansonsten lasse ich mich natürlich nur überraschen. Hier werden wir in den nächsten Wochen noch einiges hören. Das Eis ist durchbrochen, die Vorfreude steigt. Kindliche Vorfreude wie zu Weihnachten, ist es wirklich so.
Ja.
Ja, ich denke.
Also mein Bier ist fast alle, aber ein kleiner Schluck ist noch drin für noch einen letzten Musiktipp, nämlich eine Band, die, glaube ich, kommt aus Erfurt ursprünglich. Die nennen sich A Forest. Also ein Wald, kann man vielleicht auch übersetzen. Und es ist eine Kombo bestehend aus, also eine Dreier-Kombo, zwei Männer und eine Sängerin, ein Schlagzeuger, der dann auch so ein paar Elektrobeats noch unter sein Schlagzeug mit runtermischt. Einen Sänger mit einer wahnsinnig einzigartig atmosphärischen Stimme, also der braucht einfach nur einen Satz sprechen und du bist schon irgendwie völlig woanders gedanklich, und eine super Sängerin. Und die gibt es jetzt, glaube ich, in der Konstellation zwei Jahre erst. Und die haben, sind auf diesen Zug aufgesprungen, wir lassen uns nicht irgendwie vermarkten, sondern wir vermarkten uns oder wir kümmern uns um Zuhörerschaft, und ich habe sie, ich weiß gar nicht mehr wie genau, über Soundcloud, über dieses ich bin über das Label gestoßen. Die firmieren unter dem Label Analog Soul, weil unter Analog Soul zum Beispiel auch Clink of Tinge, die ich zum Beispiel schon länger kenne, habe ich dann diesen Channel Soundcloud Analog Soul abonniert und dann haben die auch ein paar Sachen released und schon nach wenigen Sekunden hören war mir klar, also das musst du auf jeden Fall liken, das musst du noch ein paar Mal hören und irgendwie bin ich dann auch nicht mehr von weggehört. Ich höre das so 2-3 Lieder höre ich da, glaube ich, jetzt täglich. Also kann ich nur empfehlen, die Band heißt A Forest.
Wir werden den Link natürlich noch
mit. Ja, auf der Link kommt auf jeden Fall. Ich habe auch mal da einen Blogpost zu geschrieben, den Link würde ich dann auch nochmal mit beipacken. Die war nämlich hier in Dresden ihr erstes Konzert im Sozietätstheater. Das ist bei der Dreikönigskirche ein wirklich sehr, sehr schönes kleines Theater oder Bühne, je nachdem. Und die haben da ihr Konzert gespielt und man hat noch richtig, die waren richtig aufgeregt, die waren richtig nervös, die hatten Lampenfieber. Und ich meine, wie viel waren wir denn da drin? Höchstens 80 Leute.
Das spielt gar keine Rolle.
Ich weiß. Das ist
meine Erfahrung.
Das glaube ich. Die waren so dermaßen aufgeregt, aber auf eine sehr, sehr niedliche Art und Weise. Und dann war das Konzert vorbei, leider schon nach einer knappen Stunde oder so. Also natürlich für die lang, wahrscheinlich eine unendlich lange Zeit auf der Bühne.
Ja.
Für uns als Zuhörer eine wahnsinnig kurze Zeit. Die Zeit ging viel zu schnell vorbei. Haben die sich dann natürlich noch gerne dann danach noch mit anderen unterhalten. Und man hat richtig gemerkt, die waren so überrascht auch, dass so viele Leute gekommen sind. Also es war quasi voll und die haben auch nicht wirklich Werbung gemacht. Ich bin nämlich da über einen Blog drauf gekommen, mittelstern.de. Die haben das irgendwie gepostet, dass sie da spielen und ich habe mir dann gleich eine Karte gekauft und ja, die waren auf jeden Fall sehr überraschend, sehr positiv überraschend. Wir wollen sofort wieder nach Dresden kommen und ja, kann ich nur empfehlen. Und ganz zum Schluss noch, der Sänger hat noch ein eigenes Projekt, das heißt Me and Oceans. Und das wird auch unter dem Label Analog Soul mit veröffentlicht, diese ganzen Sachen. Aber er macht es auch so. Also er hat da so ein ganz interessantes Modell, aber auch Forest hat so ein ganz interessantes Modell. Die haben ihre Tracks, die kann man bei iTunes kaufen oder eben direkt über das Label, also über die Labelseite Analog Soul, stellen aber Remixer kostenlos über Soundcloud bereit. Mhm. Also das ist eigentlich, finde ich, ein ganz nettes Modell. Einerseits, klar, man muss gucken, dass man irgendwie schon ein paar Euros mit verdient. Das ist ja ganz klar. Und ich glaube, Soundcloud ist noch nicht das Modell als Künstler, wo man da jetzt quasi von leben kann.
Ähnlich macht es auch der Audiolit Records schon seit vielen Jahren, die auch ihre Label-Künstler dort auch versuchen, fernab von den gegebenen Strukturen zu vermarkten. Das auch durchaus mit Erfolg. Also die Audiolit Macher waren zum Beispiel auch auf der Republica, haben dort ihr Konzept mal vorgestellt. Von daher denke ich, ist das schon ganz innovativ und es zeigt eben auch, dass man vorbei an Konstrukten wie GEMA, wie etablierten Urheberrechtsgesetzen Musik durchaus vermarkten kann. Man muss nur wirklich sich eine Strategie dort überlegen und muss eben auch schauen, wie schafft man jetzt auch Bewertungsmaßstäbe, die dem Ganzen, die dem Künstler erlauben, davon zu leben, aber eben auch ein bisschen ein Ende der Abrechnung dort mal erlauben.
Ja, also mein Bier ist jetzt fast alle. Ich schaue auf die Zeit und ich bin, muss ich sagen, wirklich wahnsinnig überrascht. Wir haben jetzt hier über eine Stunde gequatscht und die Zeit ging super, super schnell vorbei und ich hätte ja nicht gedacht, dass das so schnell auch geht. Mhm. Jetzt kann ich, glaube ich, auch die ganzen anderen Podcaster verstehen, die so Marathon-Podcasts mit 5 Stunden teilweise dahinlegen. Ja, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, dass das doch so gut ging. Also ich hätte es mir eigentlich anders vorgestellt.
Ja, wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, wir freuen uns auf eure Themen. Und vielleicht können wir den einen oder anderen auch als Gast bei uns begrüßen und werden dann auch über eure Themen gerne hier erzählen mit euch. Ja. Also, eine schöne Woche, bleibt uns gewogen und bis bald.
Tschüss.
Tschüss.